ARD.
Hi, hier sind Barbory wie Bananenbrot und
Rackers wie Rotlichtdusche, Rückwärtsreiten, Red Flag und Recycling.
So sieht's nämlich aus. Wir gehen hier einmal quer durchs Alphabet und besprechen Begriffe aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen.
Ab und zu haben wir sogar Fakten dazu, aber auf jeden Fall eine ganze Menge zu erzählen.
Und jetzt geht's los. Es ist Freitag und wir sind in unserem durchorgenden Alphabet bei P angekommen. Herzlich willkommen, Judith.
Herzlich willkommen, Ariana. Ja. Wie schön, dich wiederzusehen und mit dir zu sprechen.
Das finde ich auch. Und Judith, ich möchte gleich überleiten, nämlich P wie Pardon. Ich kann auch Spanisch. Danke, dass es dir aufgefallen ist. Nee, P wie Pardon, denn wir hatten vor kurzem Geburtstag und wir haben so viele Nachrichten dazu bekommen, so viele Glückwünsche und wir sind auch überhaupt nicht drauf eingegangen. Deswegen P wie Pardon an unsere Hörer und Hörerinnen an der Stelle und vielen Dank für diese fantastischen ganzen Nachrichten. Für uns beide.
Ja, ich glaube, ich war noch so voll mit Endorphinen, dass es mir bei der letzten Folge gar nicht aufgefallen ist.
Ich dachte, mit Weihnachtsessen. Hätte
das
aber auch sein können,
das
ja.
Das auch. Nein, aber ich habe mich so gefreut. Ich meine, ich habe ja auch wirklich, also ich glaube, offensiver konnte man nicht darauf hinweisen,
dass
ich Geburtstagsglückwünsche liebe. Und du hast dich ja angeschlossen. Diese ganze positive Energie, die dann entsteht, wenn alle vor einem stehen, so Happy Birthday und einen anlächeln.
Ja.
Und jetzt durch diese ganzen Glückwünsche, die auch noch über den Podcast reingekommen sind, hat sich das Ganze nochmal P wie potenziert.
Toll.
Und ich hatte einen unfassbar schönen Geburtstag. Also ich hatte eine ganze Geburtstagswoche. Ich habe das so gemacht.
Hast du es gemacht?
Ich habe eine ganze Geburtstagswoche gemacht. Du hast mich influenced und habe das sehr genossen und werde das jetzt immer machen mit der Geburtstagswoche.
Ist richtig schön, oder?
Das ist total schön.
Was hast du dir
übrigens noch in der
Was hast du dir
Sache
für Aktivitäten
influenced?
Rausgesucht? Nur vielleicht das noch kurz für die Geburtstagswoche.
Ah, okay. Ich habe also meinen Geburtstag selber gefeiert. Das war ein Dienstag. Und dann habe ich, also ich habe reingefeiert in meinen Geburtstag, also war der Montag ein Feiertag. Der Dienstag war der Geburtstag selber, da war ich dann abends ganz lecker, lecker, lecker essen. Und Mittwoch habe ich sozusagen rausgefeiert. Und dann habe ich am Samstag mit Freunden und mein Vater ist gekommen und wir sind alle total lecker essen gegangen und dann hat das Restaurant irgendwann zugemacht und dann sind wir noch nebenan in so ein Hotel, weil es da eine Bar gab und haben da noch weiter gefeiert, bis die hatten dann auch nichts mehr. Dann haben wir gefragt, könnt ihr uns was aus den Minibars geben und haben dann weiter. Das war so nice.
Toll.
Und wir haben, glaube ich, da bis 3:30 vor einem schon längst erloschenen Kamin gesessen.
Wirklich?
Und hatten Spaß.
4?
Ja.
Okay, das finde ich krass.
War es auch 3:30. So ungefähr.
Aber nicht nachmittags, sondern nachts, oder?
Nachts.
Ja, das finde ich eine Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und deswegen war der Sonntag auch noch quasi Nachwehen vom Geburtstag. Und du?
Bei mir war es ein bisschen krankheitsbedingt ein bisschen ruhiger, weil erst war das Baby krank und dann ich. Und alle meine Freunde und Freundinnen, die haben mich nicht gewarnt, aber ich habe durch die immer schon mitbekommen, boah, mit Kindern, vor allem so Winterzeit, kein Spaß. Und ich kann an dieser Stelle bestätigen, es ist kein Spaß. Also wir waren wirklich insgesamt 4 Wochen krank. Es ist ja fast alles ins Wasser gefallen. Weihnachten, halb Silvester und dann irgendwie mein Geburtstag. Aber ich habe dann noch versucht, so ein bisschen, ja, wir sind über das Wochenende dann weggefahren, als ich Geburtstag hatte. Und ganz ehrlich, mit Baby kann es sowieso nicht mehr so krass eskalieren, hier bis 2:30 am Kamin sitzen. Aber ich habe mir auch von vielen sagen lassen, das kommt wieder. Also wenn die Kinder klein sind, dann muss man sich ein bisschen zurückhalten, mal ein bisschen auf die Spaßbremse treten. Aber das kommt wieder. Irgendwann sind die dann groß genug, dann gehen die ins Bett und man kann dann unten noch sitzen irgendwie und laut sein und brauche nicht mehr eine minütliche Betreuung. Also ich muss sagen, dieses Jahr hat sich mein Geburtstag wirklich nicht ganz so geburtstagsmäßig angefühlt wie sonst immer. Aber ich trage es mit Fassung.
Es hat mir so leid getan, dass du ausgerechnet da krank bist.
Ja, und ich habe ehrlich gesagt Weihnachten schon gedacht, da war das Baby dann krank, dass ich noch vorher dachte, ach, bis Weihnachten ist der wieder gesund. Und dann war der so lange krank und wirklich doll krank mit einer schweren Bronchitis einfach und so Atemnot und so Sachen, die dann auch nicht so lustig sind, wo man sich dann nachts irgendwie sehr große Sorgen macht und im Krankenhaus anruft und fragt, was man machen soll. Und dann zog sich das bis Weihnachten. Ich hätte aber niemals gedacht, dass an meinem Geburtstag dann die nächste Krankheit kommt. Aber ganz ehrlich, ich denke mir in solchen Momenten, Judith, und da habe ich das Gefühl, vielleicht färbst du auch auf mich ab. Ich hatte jetzt wirklich viele Situationen, viele Anlässe, auf die ich mich so gefreut hatte, die nichts geworden sind oder die irgendwie ein bisschen ins Wasser gefallen sind oder zumindest anders waren als erwartet. Und das erste Gefühl war natürlich immer Enttäuschung. Und dann im zweiten Moment habe ich aber gedacht, ganz ehrlich, ich habe so lange gehofft, dass wir irgendwann mal ein Baby bekommen und dass wir irgendwann ein Kind kriegen und dass das irgendwann da ist, dass das irgendwann klappt. Wir haben lange gewartet, sind durch diese Kinderwunschbehandlung durchgegangen und irgendwie habe ich dann immer gedacht, weißt du was, ja, Weihnachten ist jetzt nicht so wie gedacht, Geburtstag ist jetzt alles nicht so wie gedacht, aber diese kleine Wurst liegt hier irgendwie neben mir auf dem Sofa. Also okay, das hätte jetzt auch was anderes.
Das ist aber so eine süße Wurst.
Ich meinte natürlich das Kind, genau. Und deswegen denke ich mir dann, hey, ganz ehrlich, Weihnachten kommt wieder, Geburtstag kommt auch wieder, aber das wenn man sich das so doll wünscht, dass dieses Kind dann irgendwie da ist. Ich habe so viele Freundinnen, bei denen es nicht klappt oder noch nicht klappt, die in der gleichen Situation sind, in der ich auch so lange war. Und ich weiß noch, wie verzweifelt und sehnsüchtig man dann wartet und einem niemand sagen kann, ob das noch klappt. Und das ist so eine Erfüllung und es ist so schön, dass ich mir dann denke, komm, was ist dagegen jetzt ein Geburtstag oder ein ausgefallenes Weihnachten? Und deswegen, ja, ist es auch wirklich okay.
Das finde ich ist eine super Einstellung. Und ich glaube, die wird dir auch noch weiterhelfen, wenn dann die ganzen Kita-Keime kommen und so.
Ja, genau. Das erzählen nämlich alle. Du bist ja Patentante, ne? Zweimal sogar oder einmal?
Ich bin zweifache Patentante.
Zweifache, genau. Und du weißt das natürlich alles und kriegst es immer hautnah mit. Diese Kita-Keime, von denen wurde mir auch schon viel erzählt. Ja, genau. Aber du wolltest noch sagen, dass ich dich mit irgendwas anderem noch beeinflusst habe.
Ja, du hast mich geinfluenced, wie ich gerne sage.
Ja.
Also auch, weil du ja gerade meintest, ich habe auf dich abgefärbt ein bisschen, du auf mich auch. Denn du hast ja schon vor Weihnachten ein bisschen Gewicht verloren, weil du gesagt hast, ne, ich mache das jetzt noch schon mal vor Weihnachten und nicht erst, wenn alle das machen.
Na, ich habe vor allem gemacht, weil durch die Schwangerschaft so viel hängen geblieben ist. Ich glaube, das kennt fast jede Frau, nicht alle, aber viele. Und ich habe, glaube ich, im Sommer schon angefangen, weil ich gesagt habe, so, jetzt weg damit.
Ja. Ja, ich habe es gemacht, weil nicht durch die Schwangerschaft zu viel hängen geblieben ist. Ich habe leider keine gute Entschuldigung, sondern weil ich einfach zu viel gegessen habe. Und auch ja, das Leben, weißt du, und ich habe ja auch dieses Jahr wieder in der Vorweihnachtszeit, wir haben drüber gesprochen, dreimal die Adventskalender schon leer gegessen gehabt, bevor überhaupt der 1.12. war. Dann alle Süßigkeiten für die Nachbarn mehrfach weggefressen, bevor ich sie verschenken konnte. Wir sprachen ja drüber in diesem Podcast. Jedenfalls hatte ich zugenommen vor Weihnachten und habe gedacht, so jetzt reicht's. Und dann hast du mir erzählt, weil ich dich ja gefragt habe, und wie hast du das so gemacht? Wir haben ja auch schon über Ernährungsformen gesprochen, ne, hier im Podcast. Und du hast gesagt, ganz einfach, ich zähle die Kalorien. Ich versuche einfach nicht zu viel zu essen, aber esse ansonsten klar gesund und so, aber einfach jetzt mit einem gewissen, ich glaube, die Kalorienlimit, ne? Nennt man
genau,
das.
Genau, ja.
Ja, genau. Und dann habe ich da so drüber nachgedacht und überlegt, naja, also wenn man immer noch das essen kann, was man möchte, aber vielleicht nur nicht so viel und man da jetzt auch nicht so großartig irgendwelche Diätpläne nachkochen muss, weil da scheitert es bei mir dann, weißt du ja, Meal Prep und so gibt's, ist schwierig in meinem Leben. Habe ich gesagt, das mache ich jetzt auch. Und dann weiß ich nicht, wie du das machst. Ich habe mir eine App runtergeladen, mit der man das machen kann. Mhm. Also gibt's ja ganz viele verschiedene.
Das stimmt.
Und das war für mich so wie bei den Neujahrsvorsätzen, ich will jetzt Sport machen, dann kaufe ich mir ja erstmal Sportsachen.
Ja.
Neue. Und dann hält dieser Spaß über dieses neue Equipment hält so mehrere Wochen an und dann ist es nicht mehr so cool und dann höre ich auf. Und hier war es genauso. Ich hatte unfassbaren Spaß, diese ganze App zu programmieren und immer so das Frühstück einzutragen,
ja,
und das Mittagessen und Abendessen und habe dann immer so irgendwelche QR-Codes kannst du dann scannen oder diese Barcodes und dann weiß irgendwie diese App sofort, wie viel Kalorien du da jetzt gerade verschlungen hast mit dieser Tüte Fertiggericht, die ich mir dann gemacht habe.
Keine Dosenravioli?
Nee, aber ich habe festgestellt, dass so Konservendosen mit so Gemüsesuppen, ja, und überhaupt auch so eingefrorenes Gemüse, ich esse ja eigentlich mein eigenes frisches, aber dass das eingefrorene Gemüse auch ganz toll ist, weil du kannst nicht nur diesen Barcode scannen, sondern das ist natürlich auch super gesund, weil ne, alle Nährstoffe noch drin sind, es eingefroren und so. Man kann sich das schnell zubereiten und es ist besser, als mal eben zur Pommesbude zu fahren und sich eine Currywurst oder einen Döner zu holen. So, und das mache ich jetzt. Und
toll.
Ich habe auch schon, also ich nur wenig natürlich, aber ich habe schon ein bisschen was runter und bin auch noch motiviert, obwohl wir schon fast Ende Januar haben.
Wow.
Denn letztes Jahr hatte ich mir mal so eine Sport-App runtergeladen. Letztes Jahr. Und da hatte ich auch so viel Spaß beim Einstellen, aber an Tag 4 hat es mich schon genervt, dass die mir Push-Up-Nachrichten aufs Handy geschickt hat und mich an irgendwas erinnern wollte, dass ich doch heute Sport machen wollte. Ich habe diese App an Tag 6 so gehasst, wegen dieser Erinnerung, dass ich sie gelöscht habe.
Weißt du, was ich
aber
manchmal...
Aber diese habe ich noch.
Ja, ich finde das manchmal so schade, weil dadurch, dass ich ja so lange schon Sport mit Trainer und beim CrossFit und so gemacht habe, habe ich natürlich auch sehr viel Einblick durch sehr viele erfahrene Leute und Experten und Expertinnen, was Ernährung angeht. Und das finde ich so erstaunlich mittlerweile, wie viel man so... Was heißt hinters Licht geführt, aber wie viel einem versucht wird zu verkaufen, was so bewusste Körperwahrnehmung und Abnehmen und Sport und sowas angeht. Es ist eigentlich, und das ist so absurd, total einfach. Also ich habe das Gefühl, irgendwie die halbe Menschheit sucht immer so nach dem Schlüssel und dem Erfolgsgeheimnis. Es ist aber tatsächlich relativ simpel. Und mir tut es dann ganz oft so leid, dass ich so sehe, dass Leute, wie du gerade erzählt hast, mit so einer Sport-App oder die irgendwie sagen, ich müsste eigentlich alle zwei Tage, mache ich zu Hause irgendwie über eine App so ein Bauch-Beine-Po-Kurs irgendwie, aber da passiert nicht wirklich was oder ich würde gerne oft da joggen gehen. Und eigentlich ist es ganz einfach. Es ist nämlich tatsächlich Mathe, also Rechnen. Ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Man muss mehr verbrennen, als man zu sich nimmt. Und ich glaube, dass tatsächlich beim Abnehmen 2/3 über die Ernährung läuft und nur 1/3 über Sport. Das heißt, man kann sogar mit gar keinem Sport abnehmen. Ich habe tatsächlich, weil ich den Rückbildungskurs lange nicht gemacht hatte, noch nicht mit Sport angefangen und habe jetzt trotzdem durch diese Schwangerschaftsabnahmegeschichte dann irgendwie, ich glaube, in der Zeit waren es 9 oder 10 Kilo, nur durch die Ernährung, weil es halt, genau, es ist eine ganz einfache Rechnung, nur die Umsetzung ist manchmal ein bisschen kompliziert, dass man mehr verbrennt, als man zu sich nimmt. Und früher hat man das zum Beispiel ganz oft mit Weight Watchers gemacht, die gibt es ja immer noch. Ich weiß, dass meine Mutter das früher gemacht hat oder irgendwie im Familien- und Bekanntenkreis ein paar Frauen, witzigerweise natürlich wie immer Frauen, ne? Ich habe, glaube ich, selten einen Mann erlebt, der irgendwie sagt, er will abnehmen. Da sehen wir wieder, wie es gesellschaftlich an uns Frauen hängen bleibt. Aber bei Weight Watchers war das ja genau so. Die Sachen mit vielen Kalorien haben damals zumindest, ich weiß nicht, wie es heute ist, viel Punkte bekommen und die gesunden Sachen und die mit wenig Kalorien wenig Punkte. Und dann hatte man irgendwie so ein Punktekontingent von, weiß ich nicht, 15 oder 20 Punkten und man hat alles notiert in so ein Heftchen. Und wenn man bei den Punkten angekommen war, wusste man, jetzt darf man nichts mehr essen. Da hat man natürlich versucht, das schlau aufzuteilen. Und ganz ehrlich, Kalorientracken ist nichts anderes. Ich mache das auch mit einer App, weil das Tolle ist, wie du schon gesagt hast, mittlerweile alles digitalisiert. Man kann mit diesen Apps einfach den Barcode auf den Produkten hinten drauf scannen, dann gibt man die Grammzahl ein, wie viel man davon gegessen hat und die App sagt einem, wie viele Kalorien das sind und genau, und man rechnet vorher anhand seines Körpergewichts und seiner Größe und das Ziel, was man hat, das Limit aus, das Kalorienlimit, was man hat, sodass man im Defizit ist. Und dann muss man in Anführungsstrichen einfach nur noch durchhalten. Ja, genau.
Wie viel darfst du zu dir nehmen?
1000, ein bisschen über 1500.
Ich auch. Ja? 1500. Ja. Und ich habe festgestellt, wenn man dann Sport macht, also joggen geht oder so, ich mache das ja jetzt im Rahmen meiner Neujahrsvorsätze wieder ein paar Wochen lang, aber links ohne neues Sportoutfit. Wenn man also das auch noch einträgt, dann darf man ein paar mehr
Kalorien essen. Das stimmt.
Ja. Dann geht es irgendwie auf, weiß ich nicht, wenn du 5 Kilometer joggen warst, hast du irgendwie 270 Kalorien, also beispielsweise, weiß ich jetzt nicht so genau, verbrannt. Und dann darfst du eben statt 1500, 1700 Kalorien essen.
Ja, das stimmt. Das motiviert
und,
auch manchmal.
Und ich finde... dass echt nur so die ersten 3 Wochen richtig hart waren. Da hatte ich ständig Hunger, Heißhunger und habe mich armselig gefühlt, weil ich jetzt nichts darf und noch jetzt noch essen und es ist schon auf, war schon irgendwie mittags mein Kalorien, völlig, der Rahmen war schon aufgebraucht quasi. Aber jetzt, nach 3 Wochen, ist es so, dass es mir echt richtig leicht fällt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Magen dann auch relativ schnell so schrumpft und gar nicht mehr so ständig dieses Hungergefühl sendet und auch diese Unterzuckerung, wo man denkt so, oh, ich muss was essen, ich zittere.
Ja.
Das hat aufgehört irgendwie einfach nach 2 Wochen.
Und ich
also,
finde,
das sind natürlich alles keine medizinischen Ratschläge, die wir hier geben.
Doch, meine schon.
Mal sagen. Ach, dein schon. Das ist so anwenderbezogenes Halbwissen, würde ich sagen.
Nee, Halbwissen ist es nicht. Also, nee, ich finde, dass man nach einer Zeit schon so richtig so nicht Tricks entwickelt, aber man weiß genau, was hat wenig Kalorien, aber macht satt. Zum Beispiel, dass man eher auf Reis und Kartoffeln geht, statt auf Nudeln. Brot hat relativ viele Kalorien, macht aber relativ wenig satt im Verhältnis. Und dass man so die Lebensmittel so ein bisschen lernt, ne, und weiß, was ist gesund für mich, was tut mir gut. Und ich muss auch noch einen kleinen Trick verraten. Ich weiß nicht, ob es ein Trick ist, aber ich mache es so. Mein Trainer hat mir mal gesagt, dass er das den Leuten, mit denen er trainiert, oft rät. Und zwar, dass ich Gemüse gar nicht tracke. Weil er meinte, dass Gemüse, also wenn man es trackt, dann geht es natürlich von dem Kontingent ab, was man hat. Und es eigentlich solle man aber motiviert sein, viel Gemüse zu essen, vor allem, weil es länger satt hält, wenn man zum Beispiel zum Mittag sich eine Portion Reis macht und so einen Riesenhaufen Gemüse. Und dass die Kalorien aus dem Gemüse eigentlich zu vernachlässigen sind. Aber natürlich hat, also nee, Kartoffel gilt jetzt nicht, das gehört zu Kohlenhydraten, aber Zucchini zum Beispiel oder Paprika. Mais hat relativ viele, da muss man aufpassen. Aber bei allen anderen Sachen, auch so wie du es gesagt hast, Tiefkühlgemüse, ich mache auch immer so Tiefkühlerbsen oder Tiefkühlspinat ins Essen rein. Ich track das nicht. Und das motiviert mich tatsächlich, mehr Gemüse zu essen. Und es ist so ein geringer Satz. Das muss jeder für sich selber wissen.
Es gibt ja auch so Mischungen, weißt du? Also für die, die uns jetzt vielleicht zuhören und sagen, oh, das versuche ich auch mal im Tiefkühlbereich, so Gemüsemischung.
Stimmt.
Die dann schon so mit so einer Soße, aber Gott, ohne Reis, gibt es natürlich auch
mit Soße.
Doch, da ist, also gestern hatte ich irgendwie zum Beispiel so eine Gemüsepfanne Kokoscurry oder so, hieß die. Die gibt es jetzt auch wieder von ganz vielen verschiedenen Marken. Wahrscheinlich ist auch überall das gleiche drin, nur eine andere Verpackung, ich weiß es nicht. Und das war richtig lecker, weil das machst du einfach nur in die Pfanne, gefroren, musst du auch nicht lange auftauen und dann dauert das irgendwie 5-6 Minuten und dann kannst du das schon
schmeckt.
Essen. Das schmeckt, also
echt?
Ich bin nicht so anspruchsvoll beim Thema Essen, weil ich ja bei meinem alleinerziehenden Vater geprägt wurde. Also ich bin kein Gourmet beim Essen. Ich bin sehr leicht zufriedenzustellen und mir hat das sehr gut geschmeckt.
Ich finde, du wirkst immer wie ein Gourmet durch deinen Eigenanbau. Du wirkst
ja,
so nicht
also,
immer wie ein Gourmet.
Nee, ich kann ja auch, ich habe ja auch ein Kochbuch geschrieben, ne? Aber das
steht
war ja
bei
sogar
mir in der
Bestseller.
Küche.
Ja. Nur, ich gebe ja offen zu auch, dass in dem Buch, dass ich überhaupt nicht gut kochen kann, aber ich habe halt gelernt, die Sachen aus meinem Beet zu verarbeiten. Und zwar so, dass es schnell ist, dass es lecker ist und dass man es auch hinkriegt, irgendwie im beruflichen Leben, ohne jetzt 1000 Zutaten kaufen zu müssen, wieder irgendwelche Asia-Geschäfte aussuchen zu müssen, um da Soßen und Gewürze einzukaufen, sondern einfach mit den Dingen aus dem Garten ehrlich kochen, schnell, einfach. Und das kann ich mittlerweile und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Aber ich war schon immer jemand, der zum Beispiel Spaghetti mit einfach geviertelten Tomaten, die direkt vom Strauch kommen, ja, und dann einfach nur Olivenöl, Salz und Pfeffer. Das ist für mich eins der besten
das
Gerichte.
Das stimmt, ja.
Da muss ich nicht stundenlang irgendwelchen Schmorbraten machen und irgendwelche Rotweinsoßen anmachen und also da irgendwie noch 23 Gerichte dazu und Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise. Mir reicht dann echt so ein ehrlicher Nudeltopf in 10 Minuten gemacht mit frischer, einfach nur richtig gute Zutaten, weißt du, direkt aus dem Garten, dann schmecken die auch besser. Ich bin total glücklich. Und wenn man das im Winter irgendwie, ich habe meine Vorräte auch mittlerweile aufgebraucht, wenn man das dann eben mit dem eigenen gefrorenen Gemüse nicht mehr macht, wobei Beeren habe ich noch. Also ich mache mir immer noch morgens Smoothies mit meinen eigenen eingefrorenen Beeren. Aber das andere ist mittlerweile schon so ein bisschen, also ein bisschen Kohl habe ich noch, aber die Auswahl ist nicht mehr so riesig, muss ich sagen. Und wenn ich dann losgehe und ich hole mir dann so eine Mischung, eine Gemüsemischung, dann finde ich das super praktisch. Weil es dauert halt auch irgendwie nur 6 Minuten.
Ja.
Und dann hast du dann deine, weiß ich nicht, 300 Kalorien gegessen mit dem Gemüse. Und wenn man sich dann da keinen Reis dazu macht oder keine Nudeln dazu macht, sondern einfach nur das Gemüse dann isst, ist man hinterher ja auch satt.
Hält nicht so lange, finde ich, aber ja. Ich finde Reis wirklich, ich esse jeden Tag Reis, muss ich tatsächlich sagen. Ich mache mir jeden Tag mittags Reis, immer 90 Gramm Reis mit Gemüse. Jeden Mittag. Ja. Weil man mit dem Gemüse so toll variieren kann. Aber Judith, mir fällt gerade auf, wir reden hier schon wieder seit fast 20 Minuten. War es nicht ein Vorsatz von uns, dass wir uns mehr hier an die Agenda halten?
Ja, aber du, erinnere dich an die Zuschauerzuschriften. Ja?
Dass es denen egal ist, ne?
Ja, es gibt ja eine Fraktion, also die einen freuen sich auf die Begriffe. Dazu gehört zum Beispiel unsere fantastische Redaktion.
Ja, das stimmt.
Die sich freuen, wenn wir auch das machen, was wir machen sollen. Und die anderen sagen, ach Mensch, wenn die sich was zu erzählen haben und das irgendwie auch was mit meinem Leben zu tun hat, dann finde ich es eigentlich viel schöner, als wenn die sich bemühen, da die Begriffe durchzuorgeln.
So
insofern würde ich sagen, machen wir einfach halbe halbe. Wir haben jetzt 20 Minuten gesprochen über das, was uns wirklich bewegt.
Das hast du jetzt gesagt, über das, was uns wirklich interessiert und jetzt kommen wir zu den Begriffen. Nee, das stimmt nicht.
Genau. Nee, weil dieses Mal haben die Begriffe auch, ich habe das also zumindest meine, haben auch sehr viel mit meinem Leben
zu tun. Oh, ich bin gespannt.
Ich weiß nicht, wie es bei deinen Begriffen ist.
Ja, bei mir ist es genau 50-50. Was für Begriffe hast du?
Pass auf, ich habe Perfektionismus, dann Prank und Prokrastinieren.
Ja, Witz, ja.
Du weißt sicher, was das ist, ne?
Das ist, also mein Leben basiert
auf
da drauf.
Schieberitis. Mhm.
Ich habe zwei Begriffe mit sehr viel Erklärung dazu, deswegen wahrscheinlich nur zwei. Einmal plant-based, also Ernährung auf Pflanzen basiert. Mhm. Und Pilgerreisen.
Oh, ach guck mal, das sind doch alles super interessante Themen. Du, vielleicht könnt ihr die ersten 25 Minuten rausschneiden und dann fangen wir jetzt erst an.
Ach, nee, ich muss tatsächlich sagen, ich habe bei meinen Begriffen gedacht, deswegen würde ich gleich gerne mit deinen anfangen, dass ich dachte, ah, interessant, deswegen 50-50 Pilgerreisen. Ich habe ja selber, bin ja den Jakobsweg gelaufen, 2018 war es, glaube ich. Und plant-based, pflanzenbasierte Ernährung, da habe ich deswegen sofort gedacht, ach nö, weil wir witzigerweise heute auch schon wieder schon so oft über Ernährung und Ernährungsform geredet haben. Dass ich dachte, auch jetzt noch über pflanzenbasierte Ernährung, da hat mein inneres Kind hat gesagt, nö, hat gesagt, keine Lust, ich gehe schaukeln.
Und du möchtest lieber einen Begriff von mir aussuchen?
Als erstes würde ich gerne einen Begriff von dir aussuchen. Sag nochmal, Prokrastination, Perfektionismus und
Prank.
Prank. Bei Prank klingelt bei mir gar nichts. Also ich weiß natürlich, was es ist, aber da komme ich in meinem Leben nicht so viel mit in Berührung. Wie sieht's bei dir aus? Hast du einen favorisierten Begriff?
Lass uns doch ruhig über Prank sprechen. Also vielleicht sollten wir erstmal.
Heute bist du. Ja, okay, na gut.
Wir können hier über, ich sage, bei mir können wir jetzt wirklich über alle Begriffe sprechen, weil mir fällt zu jedem Begriff was ein. Das ist ja nicht immer so. Manchmal überlegt man auch, okay, und dreht das Papier von rechts nach links und denkt sich, gut, was fällt mir dazu ein, was könnte ich dazu sagen? Aber in diesem Fall habe ich sofort Gedanken
wirklich?
Gehabt.
Wirklich? Okay, dann erzähl doch erstmal einmal für die Leute, die es nicht wissen, was ein Prank ist und dann, was du damit verbindest. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Judith, du bist eine überraschende Frau.
Das heißt ja nicht, dass man das selber gut findet, wenn man etwas damit verbinden kann. Aber reden wir gleich drüber. Okay. Also erstmal mache ich vielleicht eine kleine Definition für diejenigen, die nicht wissen sollten, was ein Prank ist. Also Prank, Englisch, geschrieben P-A-R-A-N-K, ist letztlich ein Streich. Und zwar auch letztlich ein Internetphänomen, weil auf Social Media es Seiten gibt, die sich nur mit Pranks beschäftigen. Dann wird es auch immer gehashtaggt mit Prank. Also Seiten, bei denen Videos davon gepostet werden, wie andere Menschen verarscht werden, veräppelt werden.
Genau.
Irgendwie falsche Fährte, falsche Route oder erschreckt werden oder was auch immer. Also es gibt da wirklich sehr, sehr, sehr viele Beispiele. Es gibt lustige Pranks, finde ich. Also Seiten, wo ich auch schallend lachen muss. Und es gibt welche, bei denen bei mir total der Spaß aufhört, weil ich immer denke, so möchte ich nicht veräppelt werden und das tut man irgendwie seinen Mitmenschen nicht an. Und da wäre bei mir eine totale Grenze erreicht. Mhm. Vor allen Dingen, wenn das dann mein Partner tun würde. Weil es auch viele Seiten gibt im Internet, wo Paare sich gegenseitig Streiche spielen.
Ach, wirklich?
Und das, ja, und
wie
das eskaliert.
Plattform oder meinst du Videos bei YouTube zum Beispiel?
Nee, richtig, also Instagram, also mir wird das wahrscheinlich auch algorithmusmäßig, weil ich mir ein paar Sachen angeguckt habe. Jetzt auch in Vorbereitung von dem Podcast nochmal. Also es gibt Seiten, also es gibt ja diese Pärchenseiten und Accounts, die vor allen Dingen daraus bestehen, also Reel nach Reel und Video nach Video, wie sich die gegenseitig hinters Licht führen und erschrecken und veräppeln. Und also manche Sachen, muss ich sagen, also diese Beziehung, also ich finde, das grenzt teilweise an, ich weiß, also ja wirklich, das ist ja
an
schon
was
fast Sadismus.
Es, Judith? An Sadismus?
Ja, an Sadismus.
Kannst du mal ein Beispiel nennen für uns Unwissende?
Ja, also es gibt, was ich lustig finde, fangen wir mal damit an, sind so Seiten, wo die sich so liebevoll veräppeln. Ja, also wo zum Beispiel sie sitzt auf dem Sofa, du siehst ihn im Hintergrund, wie er auf seinem Handy rumtippt und im Vordergrund hört sie sich an, so was sie tun soll, also wie so ein Ratgeber, so ja, also wenn dein Mann sich nicht mehr für dich interessiert und ihr eine Ehekrise habt, dann erkennst du das an folgenden Dingen und wenn er immer nur auf sein Handy guckt und dann solltest du, und er sitzt, es geht halt nur darum, seine Reaktion im Hintergrund zu filmen.
Ah ja.
Ja, wie er jetzt mitkriegt so langsam, so die denkt, wir haben eine Ehekrise und so. Das finde ich irgendwie so ganz witzig, wenn du so Reaktionen mitfilmst und so. Aber ich habe zum Beispiel gestern ein Video gesehen, da ging es um einen Heiratsantrag. Und da stand dann irgendwie so POV, deine Freundin wünscht sich einen besonderen Heiratsantrag. Und dann wurde folgende Szene gezeigt. Ein Auto fährt auf der Straße und vor dem Auto fährt ein Lieferwagen, bremst ab, also zwingt quasi das Auto hinter sich auf einer einsamen Straße auch zu bremsen. Dann gehen hinten die Türen auf und es springen 6 Männer raus, die mit Eisenstangen auf das Auto einprügeln. Scheiben gehen zu Bruch. Einer springt vorne auf die Motorhaube. Im Auto Geschrei. Diese vermeintliche Bande von, keine Ahnung, Gewaltverbrechern, Kidnappern, man weiß es ja nicht, reißt die Fahrertür auf, holt den Mann aus dem Auto und zieht den hinten in den Lieferwagen rein. Tür geht zu, sodass, also wie so eine Entführungsszene. Ja. Und dann geht die Tür wieder auf. Er kommt raus mit einem Blumenstrauß. Diese vermeintlichen Kidnapper stellen sich alle neben ihn auf. Er macht die Tür auf von seiner Frau, die völlig schreiend und verängstigt in diesem Auto sitzt, und macht ihr dann einen Heiratsantrag.
Das ist nicht dein Ernst.
Also als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, so veräppelt der jetzt, also ist das wirklich so gewesen oder ist das ganz, der ganze Film eine Veräppelung der Zuschauenden, weil sich sowas in der Realität hoffentlich nicht abgespielt.
Wie, und hat sie dann auch noch Ja gesagt oder?
Sie hat, ja, sie war erstmal so paralysiert und dann ist sie tatsächlich, dann endet das Video auch so aus dem Auto raus und hat ihn in den Arm genommen. Er kniete ja vor ihr mit...
Okay.
Mit diesem Blumenstrauß. Man hört auch nicht, was er sagt. Ob er sagt, du hast dir ja einen besonderen Heiratsantrag gewünscht. Oder ob er einfach nur diese Frage und also. Aber ganz ehrlich, du bist doch traumatisiert.
Okay, das finde ich wirklich
das
absurd.
Das ist doch auch nicht lustig. Das ist doch einfach nur schrecklich, oder? Ich finde, das ist sadistisch.
Ich möchte vor allem wissen, wo bekommt man 6 Eisenstangen so einfach her? Aus dem Baumarkt? Ja.
Keine Ahnung, du. Aber das sah wirklich, wirklich gefährlich aus.
Ich möchte es mir jetzt aber angucken, muss ich leider sagen. Du hast mich neugierig gemacht.
Ich muss mal gucken, ob ich es noch finde, weil ich habe es mir, glaube ich, erst gestern oder vorgestern tatsächlich angeguckt. Und dann gibt es ja so Seiten, das finde ich ganz lustig, wo dann, du siehst irgendwie so eine Situation, also abends, man sitzt auf dem Sofa mit seinem Partner und alle gucken Fernsehen und er streichelt so die Füße oder die Beine, weißt du, die liegen so auf dem Schoß von ihm. Und plötzlich hörst du, weil die Frau halt so eine Art Furzkissen dabei hat oder aus ihrem Handy Furzgeräusche abspielt, so ganz lang anhaltende Furzgeräusche in unterschiedlichen Oktaven. Und er denkt natürlich, während er die Beine bei sich auf dem Schoß hat und quasi den Hintern so halb im Gesicht, dass sie jetzt gerade da rumpupst, völlig ungeniert und auch nicht aufhört. Und dann die Blicke von den Typen. Wie die nicht fassen können, dass diese Geräusche aus ihrer Freundin kommen. Und einer fragte dann auch, das ist nicht aus dir rausgekommen. Gerade, weißt du, so meine Prinzessin, aus der können doch nicht solche Geräusche kommen. Das muss ich sagen, finde ich ganz witzig.
Jetzt, wo du vorhin gesagt hast, so Pranks, die dann so ein bisschen eskalieren, ist mir gerade eingefallen, dass vor ein paar Jahren, glaube ich mal, so ein ganz berühmter YouTuber auch mal sehr negativ in den Schlagzeilen war, weil er, ja, was war da? Er oder seine Freundin oder irgendwie, jemand hat eine Entführung nachgespielt tatsächlich. Also so getan, als würde jemand gekidnappt und die Person wurde aufs Dach von einem Hochhaus gebracht und der wurde auch so ein Sack über den Kopf gezogen, weißt du? Und auf dem Hochhaus wurde dieser Sack abgenommen und ich glaube sogar eine Waffe an den Kopf gehalten. Und dann wurde irgendwann erst enthüllt, dass es eigentlich nur ein Prank war. Das ist auch irgendwie ein absurdes Level.
Das geht doch total zu weit, ne? Und das ist auch das Problem, was eben auch besprochen wird dann in der Kritik an Social Media, dass diese Sachen eben eskalieren, weil der eine will den anderen übertreffen. Meiner Meinung nach übertreffen an Grausamkeiten. Also ich finde, wenn es niemandem wehtut, wenn niemand wirklich Angst hat oder so, ja, wenn es mit Pupsen ist oder irgendwie solche, dann kann ich da noch drüber lachen. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt auch gestern eins gesehen, da sind die, das fand ich ganz witzig, da waren die in so einem Baumarkt und haben Duftkerzen gerochen. So Pärchen. Mhm. Und dann hatte die Frau auch so ein Pupsspray dabei. Und hat
Was
dann
ist denn ein
in
einem Pupsspray?
Ja, es ist offensichtlich so wie so eine Haarsprayflasche sah das aus und da kommt offensichtlich so ein Duft raus, wie also wahrscheinlich Schwefel, keine Ahnung, als wenn jemand ganz schlimm gepupst hätte.
Das habe ich noch nie gesehen.
Ja, habe ich auch noch nie. Habe ich nur in der, aber es scheint es ja zu geben, weil das waren so mehrere Leute, die das ausprobiert haben. Das ist irgendwie auch offenbar so ein Trend gewesen. Und dann hat die Frau, meistens war es die Frau, hat dann so eine Duftkerze genommen, heimlich, die einen Deckel hat, hat das Pupsspray da reingemacht, den Deckel wieder drauf und hat dann so mehrere Duftkerzen, so, ah ja, probier mal die, oh ja, lecker, Vanille, ah, die Erdbeere. Und dann bei der dritten Kerze, weißt du, die Typen nehmen dann, also die Partner nehmen dann den Deckel ab und dann kommt halt dieser Pupsgeräusch in deren Nase. Und dann teilweise haben die sich fast übergeben müssen, weil sie halt damit überhaupt nicht gerechnet haben. Und dann so dieser Blick, was, wie riecht denn diese Kerze? Also das hört sich jetzt vielleicht nicht so lustig an, aber ich finde beim Gucken ist das witzig gewesen.
Ja, verstehe ich.
Da hatte ich dann Spaß. Aber wenn jemand richtig Ängste hat und in Angst und Schrecken versetzt wird, ist irgendwie so eine Grenze. Wobei ich da auch sagen muss, gestern habe ich auch ein Video gesehen, ich muss mich gerade selber so ein bisschen korrigieren, da haben sich auch die Partner jeweils erschreckt, aber auf das fand ich noch lustig. Genau da ist, glaube ich, meine Grenze. Und zwar sind die einfach, das können wir auch mal ausprobieren, die sind einfach dann so aus dem Haus gegangen und haben dann halt das filmen lassen von der Sicherheitskamera oder von einem Dritten, keine Ahnung. Und dann hat sie so beim Rausgehen aus dem Haus so getan, als ob da irgendwas ist, wovor sie sich erschreckt, weißt du, so, und dann so weggesprungen. Und dann ist der Typ auch immer genau so weggesprungen. Und irgendwie das Video war, guck mal, if he matches your energy. Also
das liebe ich,
es war
auch
dann so, ja. Vater und Tochter oder so. Also in ganz vielen, teilweise auch Teams in Büroräumen, wo dann einer so tut, als ob da irgendwie ein Vieh unterm Kopierer ist oder in der Ecke oder so. Und dann so voll wegrennt und schreit. Und dann drei Leute drumherum, die das ja gar nicht gesehen haben, was es ja auch gar nicht gibt, ebenfalls schreien, die Arme hochreißen und total einen Anfall kriegen. Einfach nur, weil es halt einer vormacht. Das muss ich sagen, finde ich lustig. Aber das mit dem Heiratsantrag finde ich
das
gar
ist
nicht
krass.
Lustig.
Ich muss es mir trotzdem angucken, weil du hast mich neugierig gemacht, aber ich finde es auch absurd. Gilt Erschrecken schon als Prank?
Ja, also Prank ist ja eigentlich ein Streich.
Ein Streich, also Erschrecken gilt, oder?
Finde ich, ist das schon, also für mich ist das ein Prank, ja.
Weil ich kann dir nämlich sagen, dass Erschrecken bei uns zu Hause früher, als ich ein Kind war, war verboten, weil meine Schwester und ich, wir haben uns gegenseitig erschreckt. Meistens, wenn eine im Bad war und die Zähne geputzt hat, meine Schwester ist 2,5 Jahre jünger als ich, dann hat die andere draußen im Flur, im dunklen Flur auf sie gewartet, dort gelauert und sie dann erschreckt, wenn sie rauskam. Manchmal, wenn wir ganz gemein waren, dann ist diejenige von uns, die gerade aus dem Bad kam, die Zähne geputzt hatte und im dunklen Flur war, die ist dann in den Flur gegangen und hat dann gehorcht. Und der Lichtschalter war ein bisschen weiter weg. Und dann hat diejenige von uns gesagt, bist du hier? Und dann musste die andere im Dunkeln vielleicht lachen. Und die aus dem Bad kam und da nichts ahnend in der Dunkelheit stand, hat gesagt, versteckst du dich, dann komm jetzt bitte raus. Hat die andere natürlich nicht gemacht. Und es war so eine absurde Situation, weil diejenige von uns, die aus dem Bad kam, dann gesagt hat, nicht erschrecken bitte, wo bist du denn? Stehst du da? Ich laufe jetzt, okay? Sich aber nicht getraut hat zu laufen, weil wir so eine Angst hatten, dass die andere über uns herfällt. Und wir haben so geschrien und uns wirklich zu Tode erschreckt. Wir haben teilweise geweint, so doll haben wir uns erschreckt, dass unsere Mutter irgendwann gesagt hat, jetzt ist Schluss. Es gibt ein Erschreckverbot und wir durften uns nicht mehr erschrecken. Das heißt, wenn eine die andere von uns erschreckt hat und wir haben es unserer Mutter gepetzt, was wir beide immer gemacht haben, dann gab es richtig Ärger, weil es war nicht erlaubt, uns zu erschrecken, weil wir uns irgendwann wirklich, wir sind gestorben. Wir sind wirklich gestorben vor Angst.
Ihr habt euch auch so hochgeschraubt.
Ja, aber es ging wirklich nur mit Erschrecken. Wir haben jetzt nicht angefangen, da noch irgendwie den Streich jetzt noch ein bisschen auszuklügeln oder da eine Geschichte drum zu stricken, sondern es war wirklich nur dieses reine Buh-Schreien und aus dem Hinterhalt hervorspringen. Aber war verboten irgendwann.
Da gibt es ja auch sehr schöne Videos, wie das Erschrecken, was du gerade schilderst, dann auch direkt bestraft wird. Die gefallen mir auch. Weißt du, wenn das Karma zurückschlägt.
Ja.
Also zum Beispiel, du siehst eine Szene, er steht in der Küche auf einer kleinen Trittleiter und dreht eine neue Glühbirne rein. Sie steht daneben und bereitet einen Salat vor. Und er tut dann so, als ob er, das ist sein Prank, er tut dann so, als ob er einen Stromschlag bekommt. Und hängt dann da so und zappelt da rum. Sie denkt natürlich, dass er jetzt einen Stromschlag, erschreckt sich auch. Und in dem Erschrecken schubst sie ihn dann runter von dieser Trittleiter und er fällt irgendwie so und kriegt dann irgendwie den ganzen Kuchen oder die Milch ins Gesicht und ist dann irgendwie, also aus Versehen, ne? Weil dann eben das Karma zurückschlägt und die Rache einfach direkt mitgefilmt wurde.
Du, das hatten wir doch mal beim Begriff I mit Instant Karma. Das ist wohl Instant Karma dann.
Stimmt,
ja.
Das ist Instant Karma.
Ich muss aber sagen,
genau. Aber bist du jemand...
Ja, ja, ich wollte nur sagen, dass so Streiche, wo auch das zum Beispiel mit dem Stromschlag, das ist ja was, wo eine andere Person sich dann extrem Sorgen macht. Also klar, es sind Bruchteile von Sekunden, es geht ganz schnell, aber trotzdem werden in dem Moment ja krasse Ängste ausgelöst. Und ich glaube, in dem Moment finde ich persönlich solche Pranks nicht mehr so lustig, weil es halt wirklich was mit einer Angst und einer Sorge und mit einer Person, die mir wichtig ist, passiert, was Schlimmes zu tun hat. Da kann ich persönlich nicht so drüber lachen.
Nee, ich finde auch. Also das stimmt schon. Also deswegen ist eigentlich Erschrecken auch schon nicht nett. Bei so harmloseren Sachen finde ich es noch okay. Aber es gibt zum Beispiel auch Videos, wo dann, keine Ahnung, du siehst irgendwie dunkles Schlafzimmer und er schläft. Und sie sitzt irgendwie in so einer Horrorverkleidung plötzlich auf einem Nachtschränkchen.
Oh.
Ja. Und
oh mein
weckt
Gott.
Ihn und er wird wach aus dem Tiefschlaf und sieht da irgendwie ein Gruselmonster auf seinem Nachttischchen sitzen und kriegt natürlich zu Recht einen totalen Schreikrampf. Ich meine, es ist im ersten Moment lustig, sich das anzugucken. Ich ertappe mich dann auch dabei, ich muss dann auch lachen, ja. Aber ich denke mir dann
Judith,
so, ey, das ist ja traumatisierend. Du wirst wach und dann sitzt da so ein Monster
auf deinem
Nachttischchen.
Wenn wir in einem Zimmer schlafen, das darfst du nicht machen, weil das ist, seit ich denken
Nein,
kann, eine Angst von mir, dass
Sorge.
Ich die Augen aufmache und im Zimmer so ein Dämon sitzt. Wenn du das machst, dann werde ich da nie wieder drüber hinwegkommen. Oh Gott, das finde ich ganz schlimm. Ich finde, ein Prank ist irgendwie, keine Ahnung, du hast den Lieblingspullover von einer Person geschrumpft in der Waschmaschine oder meinetwegen auch, es wurden 150 Kartons mit Katzenfutter aus Versehen geliefert, obwohl du nur einen bestellt hattest oder ich weiß es nicht. Aber so Sachen, wo niemand wirklich körperlich und seelisch zu Schaden kommt, würde ich mal sagen.
Ja. Und auch nicht so doll erschrecken muss. Ich höre schon, du bist auch niemand, der das anderen Menschen gerne zufügt. Ja?
Nee, weil da bin ich ja tatsächlich, und ich finde, alles andere wäre auch komisch, wenn ich nicht möchte, dass das jemand bei mir macht, darf ich das auch nicht bei jemand anderem machen. Also ich würde es natürlich wahnsinnig gerne machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich hätte großen Spaß. Ich würde mich richtig reinsteigern in die Planung und Durchführung dieser Pranks. Aber ich finde, wenn man selber sagt, dass man sich dabei so doll erschreckt, dass man nicht möchte, dass es jemand bei einem durchführt, dann kann man das nicht mit jemand anderem machen.
Bist du denn jemand, der April-Scherze macht? Das ist ja auch ein Prank.
Habe ich früher gerne gemacht. Ja, absolut, das stimmt. Habe ich früher gerne gemacht, aber ich muss sagen, irgendwann ist es ja so eskaliert, dass mittlerweile auch Fernseh- und Radiosender und was weiß ich nicht alles, ich wollte gerade sagen Tagesschau und merke in dem Moment, ich sitze da ja an der Quelle. Weil ich wollte das gerade als Vermutung in den Raum stellen und sagen, ich glaube, ich habe da mal was hinbekommen. Aber du musst es ja ganz genau wissen. Hat die Tagesschau, die machen doch auch manchmal April-Scherze, oder?
Ja, ja, das gibt's auch. Ich weiß gar nicht, ob es jedes Jahr so ist, aber ich habe es auch schon erlebt, dass dann eine Meldung versteckt wurde, die völlig absurd war,
genau.
als April-Scherz in der Sendung. Und ich habe auch selber mal einen kleinen April-Scherz gemacht, der letztlich gut passt zu unserem Buchstaben P, weil ich da Prank und Pilgerreise kombiniert habe.
Oh, jetzt mich.
Und zwar,
das hast du doch neulich in einer der letzten Folgen erzählt, dass du
das
bei Instagram so getan hast, als wenn du mit dem Pferd pilgern würdest.
Richtig, als ob ich mit dem Pferd auf dem Jakobsweg wäre, für alle, die dies nicht gehört haben. Also nur ganz kurz, ich habe gepostet, ich stand so im Garten, so mit ein bisschen Erde im Gesicht, also schmutzig und völlig fertig im Sommer so und habe gesagt, ja, ich melde mich hier Tag 3 meiner Pilgerreise. Ich bin mit Sasu, mit meiner Stute auf dem Jakobsweg und wir machen das jetzt zusammen und ich möchte gerne innere Einkehr finden und möchte mich ein bisschen mit mir selbst beschäftigen und also habe da so ein bisschen was erzählt und habe gesagt, ja, und ich komme dann in 2 Wochen wieder und wir sehen uns aber heute Abend in der Tagesschau, weil wir haben alle Folgen jetzt für die nächsten 2 Wochen aufgezeichnet. Also so ungefähr war der Inhalt. Was natürlich Quatsch ist, weil die Tagesschau ja immer live ist, weil wir ja über das Geschehen des Tages sprechen. Ja, muss es ja schon live sein. Und ich dachte, dass sofort alle drunter schreiben, April-Scherz, weil ich hatte dann so Fotos, wie ich mit Sasu hier nebenan durch den Wald reite. Aber es hätte jetzt auch Galizien oder so sein können, irgendwie rechts und links vom Jakobsweg. Und dann haben wirklich ganz viele drunter geschrieben so, ach Mensch, toll, du machst den Jakobsweg mit Pferd, das ist ja super und so, wo kann man denn da, also so, ja, so richtige so Infofragen. Ja. Und einige sagten dann so, ach ja Mensch, und so toll, dass ihr das aufgezeichnet habt mit der Tagesschau, so müssen wir dich dann ja nicht vermissen und so, also so ganz ernsthaft. Und manche meinten dann so, ja, und wie schneidet ihr dann die aktuellen Anlässe dann da rein? Also wenn du ja schon, also richtig, die haben das total, weil ich es auch so ganz ernst vorgetragen habe. Die meisten haben es ernst genommen und erst relativ spät und wirklich nur vereinzelt kam so, klar, April-Scherz. Ich glaube, das war der beste Prank, den ich jemals gemacht habe, weil er einfach richtig gut funktioniert hat.
Ich wollte gerade sagen, Bester? Judith. Ja, nee, nämlich da sprichst du nämlich den Punkt an. Du hast einen ganz großen Erfolg damit erzielt, weil ich finde mittlerweile, das ist am April-Scherz, also am Prank am 1. April, das wahnsinnig Schwierige, weswegen ich meine Karriere irgendwann auch an den Nagel gehängt habe. Die Leute wissen es ja mittlerweile. Man rechnet am 1. April damit. Es gab eine Zeit, wo ich da noch wirklich von überrascht war. Da war es auch noch nicht so en vogue, möchte ich sagen, dass Medien auch mit auf den Zug aufgesprungen sind. Und ich weiß noch, dass eine Freundin mich mal geprankt hat am 1. April, ist witzigerweise, wie man sieht, wie sich die Zeit verändert, auch was, wo ich jetzt weiß, dass man da eine andere Sensibilität für hat und das eigentlich auch nicht mehr Witze drüber macht, aber die hat mir ein Ultraschallfoto geschickt von Zwillingen und das Absurde war, dass sie mir kurz vorher erzählt hat, dass sie sich von ihrem Freund trennen will. Und dann hat sie mir dieses Ultraschallbild mit diesen Zwillingsbabys geschickt. Und ich war so von den Socken, dass ich nicht mal daran gedacht habe, zu gucken, was oben auf dem Bild draufsteht, weil da stand nicht mal ihr Name. Und sie meinte auch danach, dass sie dachte, das wäre das Offensichtlichste der Welt, weil oben nicht mal ihr Name drauf stand. Und ich habe auch nicht an den 1. April gedacht, ich habe einfach nur gedacht, das gibt's doch nicht, dass sie jetzt schwanger mit Zwilling ist. Dabei wollte sie sich doch gerade von ihrem Freund trennen. Ja, genau. Und das war dann ein April-Scherz, wo ich mittlerweile auch weiß, ist ein sensibles Thema. Sollte man, also vor allem, wenn man da selber mit betroffen war, sollte man jetzt nicht als Scherz benutzen. Aber ich habe schon lange vorher, ehrlich gesagt, aufgehört mit April-Scherzen, weil die Leute, finde ich, einfach viel zu schnell drauf kommen. Also wenn was ein bisschen skurril ist und dann den Absender 1. April hat, ist eigentlich allen klar, ist nicht echt.
Ja, das stimmt. Und das ist, ich finde, das ist auch so die feine Art, ne? Wenn du dann doch irgendwie was findest, was so sein könnte. Deswegen finde ich es eigentlich ganz witzig mit dem Ultraschallbild. So, weil das könnte ja sein. Ne? Aber ja. Es war halt dann doch ein Scherz. Ich habe jetzt auch danach zum Beispiel bei mir, weil der so gut funktioniert hat, keinen neuen mehr gemacht, weil ich auch so eine gute Idee nicht mehr hatte.
Seitdem. Ich finde es echt schwer, weil ich finde, sobald was ein bisschen skurril ist und einem bewusst ist, heute ist der 1. April, kommen die Leute eigentlich drauf?
Ja, ich hätte ja mit meinem Tagesschau-Ausstieg warten können bis zum 1. April. Habe ich kurz überlegt, ob ich es dann am 1. April bekannt gebe.
Das wäre aber ein Reverse-April-Scherz. Also es wäre eine echte Tatsache, die dann alle für einen April-Scherz halten.
Richtig, das ist ja auch nicht schlecht.
Das ist noch Königsklasse, finde ich, ganz ehrlich. Also das ist noch viel, viel besser. Ach, ich weiß noch, als ich beim Radio gearbeitet habe, dann wurde dann da immer irgendwie eine Meldung, dass irgendwie 10.000 Küken auf einer Autobahn entlaufen sind oder sowas, was dann nicht echt war. Aber ich finde, das ist, ja, am 1. April weiß man es halt relativ. Also mir geht's da so, ich scanne am 1. April alles auf Skurrilität und sobald es auch nur ein bisschen von der Norm abweicht, denke ich sofort, kleiner April-Scherz. Ich mal einen April-Scherz gemacht? Das ist, glaube ich, zu lange her und war wahrscheinlich auch zu langweilig. Ich habe bestimmt mal irgendwas gemacht, aber ich erinnere mich nicht mehr genau. Und so an Pranks, ich habe es früher tatsächlich so nicht erschrecken, aber so Streiche spielen liebe ich eigentlich. Finde ich total toll. Und vor allem die dann auch so ein bisschen größer aufzuziehen, müsste ich aber, das ist mal wieder so ein typisches Ding bei mir, dass ich länger drüber nachdenken müsste. Kommt mir jetzt nicht so, kann ich nicht so aus dem Ärmel schütteln. Fällt mir gerade nichts ein.
Aber du hast ja ein paar Begriffe mitgebracht, zu denen dir bestimmt was einfällt. Ne? Also Pilgerreise, hast du ja schon gesagt, ist jetzt nicht so.
Nee, andersrum. Plant-based wäre jetzt nicht so.
Ach ja, plant-based. Genau,
weil
ja.
Pflanzenbasierte Ernährung, damit, also ja, es ist vegan, also es ist, es ist nicht mal unbedingt vegan, glaube ich, oder? Sondern, genau, da geht es halt wirklich nur um pflanzenbasiert. Damit verbinde ich jetzt gar nichts, also oder jedenfalls nicht sehr viel.
Und aber weißt du, vielleicht kannst du es einmal.
Sollen wir deswegen jetzt genau darüber reden?
Ja, sag mal einmal kurz, wirklich? Weil du gerade auch, nur weil du dieses Fragezeichen im Kopf hast und dich fragst, ist da ein Unterschied zu vegan? Weil diese Frage habe ich mir auch schon ein paar Mal gestellt. Ist pflanzenbasiert, heißt das nur, dass ich viele Pflanzen esse oder heißt es, dass ich ausschließlich Pflanzen esse?
Nee, es ist in den meisten Fällen. Also du kannst das auslegen, wie du willst. Also die einen machen so, die anderen so. Die einen essen hauptsächlich pflanzliche Lebensmittel, die anderen ausschließlich. Also die einen essen zum Großteil, gibt jetzt keine Prozentzahl, aber sagen wir, jemand legt für sich fest, so an 6 Tagen die Woche oder so, dass es unterm Schnitt 80% sind, esse ich pflanzliche Lebensmittel und dann halt noch so ein bisschen was anderes. Aber das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber es geht darum, die Ernährung hauptsächlich auf Gemüse, Obst, Getreide, Nüsse, Hülsenfrüchte und Samen zu setzen. Genau. Und tierische Produkte wie Fisch, Fleisch, Milch, Milchprodukte und so weiter sind nicht ausgeschlossen. Es geht aber darum, hauptsächlich auf hochverarbeitete Lebensmittel zu verzichten und so ein bisschen, ja, Whole Foods ist auch so ein Begriff, vollwertige Lebensmittel darauf zu setzen und so ein bisschen, wir haben ja mal über diese Paleo-Ernährung gesprochen, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, ne, so dieses, diese ursprüngliche Ernährung, Steinzeiternährung ist ja auch anderer Begriff für Paleo und da halt auf alles, was verarbeitet ist und die meisten tierischen Produkte sind ja mittlerweile hochverarbeitet, also keiner geht mehr zur Kuh im Stall und setzt sich auf ein Schemel und melkt die und trinkt dann diese Milch, sondern man holt die im Supermarkt irgendwie in einer Packung, wo dann noch steht, dass sie pasteurisiert und homogenisiert und was weiß ich nicht, was alles ist und Konservierungsstoffe sind drin. Und bei pflanzenbasierter versuchst du halt, ja wie gesagt, hauptsächlich oder ausschließlich auf pflanzliche Lebensmittel deine Ernährung zu basieren. Okay. Ja, also es ist nicht...
vegan und vegetarisch ist also genau. Dann strenger, ne, einfach.
Nee, würde ich gar nicht mal sagen. Also als vegetarisch auf jeden Fall, weil bei vegetarisch verzichtest du eigentlich nur in Anführungsstrichen auf Fleisch.
Und bei weil ja bei pflanzenbasiert kann man ja auch Fleisch essen, aber eben nicht, also man isst halt mehr Gemüse, so habe ich dich jetzt verstanden, ne?
Wenn man sich je nachdem, wie du es auslegst. Also manche sagen, dass sie wirklich ausschließlich pflanzliche Lebensmittel zu sich nehmen und andere sagen, dass sie hauptsächlich pflanzliche Lebensmittel zu sich nehmen.
Okay, das heißt, sie könnten versuchen dann die anderen auch sagen, sie wären vegan, wenn sie ausschließlich pflanzliche Lebensmittel zu sich nehmen, sind sie doch auch vegan, oder?
Und das ist nämlich das Ding, weil es gibt ja Produkte, die Wein zum Beispiel, also Veganer, die wirklich zu 100% Veganer sind, die meiner Info nach zumindest, die trinken keinen Wein oder zumindest nur veganen Wein, weil Wein wird ganz oft durch so eine Fischblase gefiltert. Das ist so eine bestimmte Blase die heißt, glaube ich, die Hausenblase. Ich habe ja mal einen Wein selber gemacht, deswegen
Dinge,
weiß ich
die ich nicht erfahren wollte in meinem Leben, weil sie mir den Spaß verderben.
Ja, naja, es gibt viel veganen Wein. Wenn man sich nämlich wundert, ich habe mich mal darüber gewundert, warum steht auf manchem Wein drauf, der Wein ist vegan. Wein ist doch immer vegan. Nein, ist er nicht. Wenn zum Beispiel auch bei den Pestiziden darauf geachtet wird, dass keine Insekten dabei zu Schaden kommen. Da fängt es schon mal an. Das nächste ist dann, dass der Wein durch eine Filteranlage kommt, die nicht von einem Fisch ist, weil tatsächlich wohl oft diese Hausenblase vom Fisch verwendet wird, um so Trübstoffe und so rauszufiltern, damit der Wein, wenn man so sehen will, am Ende schön aussieht. Und Veganer und Veganerinnen nehmen natürlich auch solche Lebensmittel nicht zu sich, also Lebensmittel, wo Tiere Leid erfahren haben.
In irgendeiner Form benutzt werden für irgendwas. Ne?
Ein Pudding zum Beispiel an sich, könnte man jetzt sagen, ist ja erstmal, hat nichts mit tierischen Produkten zu tun, ist vegan oder vegetarisch. Da ist aber in den allermeisten Fällen Gelatine drin, die zum Beispiel aus Schweinen, glaube ich, gewonnen wird. Das heißt, da mussten Schweine für sterben und leiden. Das wäre dann auch nicht mehr vegan.
Okay. Ja. Ich gehöre zu denjenigen, die auch irgendwie zunehmend Probleme haben mit dem Thema und eigentlich wissen, dass man alles umstellen müsste und dann irgendwie aus Bequemlichkeit einfach nur reduzieren, aber nicht sich mit all dem in Detail beschäftigen. Also eigentlich, ne, ja, das ist, gebe ich hier offen zu.
Ja, ich verstehe es auch total. Ich finde, und das soll überhaupt gar keine Entschuldigung sein, dass es aber auch super schwer ist mittlerweile. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit einer Freundin darüber unterhalten, die jedes Jahr nach New York fliegt, weil die, aber sie arbeitet dann immer so 1-2 Monate von dort, weil sie selbstständig ist und sich das freilegen kann und New York ist irgendwie ihre Herzensstadt so. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass sie meinte, sie traut sich ja gar nicht mehr, das zu sagen, unter der aktuellen oder der bald kommenden Trump-Regierung. Und ich habe ihr genau das Gleiche gesagt. Ich habe auch gesagt, als ich nämlich das letzte Mal da war, meinen letzten Geburtstag, also nicht dieses Jahr, sondern den davor da gefeiert habe, ich war gerade schwanger, ich wusste, unser Leben wird sich bald verändern und wir wollten noch einmal weg, einen Urlaub zu zweit machen, mein Freund und ich, und sind nach New York geflogen. Und aufgrund meines Geburtstages und der Tatsache, dass ich schwanger war, war es so ein besonderer Geburtstag. Und ich weiß, dass es ganz vielen Menschen so geht, mir ging es vorher mit New York nie so. Seitdem habe ich aber so eine absurd emotionale Verbindung mit New York. Es ist mir schon fast peinlich, weil wenn ich Bilder oder Videos aus New York sehe, muss ich heulen. Da kommen mir so ganz emotionale Tränen, weil ich, das war so eine besondere Reise, diese 10 Tage dorthin. Und unser ganzes Leben hat sich irgendwie danach verändert. Und genau, und ich weiß, dass ich auf jeden Fall nochmal nach New York reisen werde. Aber mir geht es auch so, dass ich gerade ein mulmiges Gefühl dabei habe. Vielleicht passiert es ja nicht in den nächsten 4 Jahren und wer weiß, was nach dieser Amtszeit ist. Aber es fühlt sich wirklich merkwürdig an, zu überlegen, dahin zu reisen. Jetzt mal vom Klimaaspekt und Fliegen und so mal abgesehen, aber was die Politik dort angeht. Und dann habe ich mich mit der Freundin unterhalten und sie meinte aber ganz ehrlich, wenn man es so sieht, dann darf man eigentlich auch nicht zum Beispiel in deutsche Bundesländer reisen, die wo die zum Beispiel was weiß ich, eine rechte Bürgermeisterin haben oder wo die AfD so wahnsinnig viele Stimmen holt, dann darfst du nicht mehr, wir sind dann nochmal auf so ein paar Orte gekommen und ich finde es wirklich schwierig. Also und jetzt die Brücke zu der Ernährung, natürlich müsste man sich theoretisch wahrscheinlich nur noch pflanzenbasiert ernähren, auf alles achten, also dürfte wirklich keinen Wein mehr trinken, der nicht vegan ist, um die Fische und das, die Insekten im Weinberg zu schonen und nicht das zu unterstützen, dass die gequält wurden und sterben mussten. Man dürfte nichts mehr tragen an Kleidung, was in einer Art und Weise mit Tieren zu tun hat, im Sinne von, dass diese Tiere zu Schaden gekommen sind. Ich frage mich manchmal, ob man dann auch gar keinen Hund mehr halten dürfte zum Beispiel oder gar kein Pferd mehr reiten dürfte. Und das finde ich ganz schwierig, dass man eigentlich bei den allermeisten Dingen nur einen Mittelweg fahren kann. Man kann es nicht zu 100% machen oder es wäre auf jeden Fall super schwierig. Also alles, Reisen, Länder unterstützen, Tierwohl, auch Menschenwohl, das ist ja wieder das Nächste. Dann müsste ich eigentlich wirklich nur noch dürfte ich nur noch Klamottenlabel kaufen, wo ich zu 100% und jetzt Spoiler, das weiß man nie, weiß man das zu 100%, aber wo ich zu annähernd 100% weiß, da werden keine Menschen ausgebeutet, da müssen keine Kinder für arbeiten, das wurde nicht unter unmenschlichen Bedingungen irgendwie nach Deutschland geschafft. Das ist in der heutigen Zeit und das soll wirklich keine Entschuldigung sein, aber ich finde, es ist fast unmöglich, zu 100% und in jeder Lebenshinsicht und in jeder Lebenslage und Situation zu 100% moralisch lupenrein und einwandfrei zu leben.
Ja, das stimmt. Ja. Das finde ich auch. Und man muss dann irgendwie. Für mich ist dann so die Lösung, dass ich gucke, was ist mir wichtig und da bin ich dann oder versuche, ich bin nicht lupenrein, aber da versuche ich dann meine Schwerpunkte zu setzen, was ist mir richtig wichtig, was kriege ich irgendwie vereint mit meinem Leben und wo sage ich auch, okay, das ist jetzt, also kann ich jetzt nicht leisten, mache ich schon vielleicht mehr als andere, aber ist jetzt, kann ich nicht bis zu Ende durchdenken. Und dann versuche ich auch dann nicht weiter drüber nachzudenken. Also eigentlich bei meiner Tierliebe dürfte ich gar kein Fleisch mehr essen.
Ja.
Ist einfach so.
Ja.
Und dann denke ich immer so, ja, wenn du jetzt Biofleisch, weil ich esse ja sowieso nur noch Biofleisch und auch super selten nur noch, aber ich dürfte es eigentlich gar nicht mehr machen. Mm. Und das ist irgendwie, ganz viele Veganer werden jetzt aber wahrscheinlich schreiben, doch, das kannst du natürlich und mach das doch einfach und so. Und ich weiß es, Leute, ich weiß es. Und vielleicht wird mein Weg da auch hingehen, weil ich habe da schon so viel verändert auch in meinem Leben in den letzten Jahren, weil das Bewusstsein einfach auch immer stärker wird. Ne? Mhm. Also als ich jung war, hat da noch keiner drüber geredet. Da hat man über das Waldsterben und den sauren Regen geredet. Ja. Und vielleicht noch über Atomkraftwerke, aber hat sich noch nicht so viele Gedanken, also jedenfalls nicht in der öffentlichen, ne, ständig präsenten Diskussion, die einen ja auch immer wieder darauf hinweist, zu Recht. Also da hat sich schon wirklich viel getan. Also bei Milch zum Beispiel, ne, ersetze ich so oft mit Hafermilch oder Soja, irgendwie Mandelalternativen, habe ich früher, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gab. Also als ich so 20 war, frage ich mich manchmal, also im Supermarkt so ganz einfach an jeder Ecke gab es das nicht.
Maximal Sojamilch, glaube ich. Das weiß ich nämlich noch ganz genau, als ich angefangen habe.
Aber auch nicht in der Auswahl, ne? Weil das war, ist mir überhaupt keine Kindheitserinnerung.
Gab es nur super selten, das stimmt. Nee, Kindheit nicht. Auch erst als ich so in meinen 20ern war, glaube ich, habe ich das umgestellt. Und da ich kam damals so einfach im Supermarkt ausschließlich an Sojamilch, meiner Erinnerung nach. Mhm. Aber mir geht's ja wie dir. Ich versuche auch zu gucken, wo liegt mein Fokus drauf und was kann ich da tun. Und Also ich sage immer Hobby-Veganerin so aus Spaß, um das ungefähr zu beschreiben. Aber ich bin auf gar keinen Fall eine reine Veganerin. Ich bin noch nicht mal eine hundertprozentige Vegetarierin. Aber genau die Milch ist irgendwie Mandelmilch oder Hafermilch. Ich frühstücke sowieso kein Brot. Das heißt, dass da auch kein Käse oder keine Wurst drauf kommt. Mhm, ich kaufe kein Fleisch. Ich stelle auch kein Fleisch, also ich bereite kein Fleisch zu. Aber wenn ich zum Beispiel bei einem Brunch eingeladen bin oder mein Freund kocht mal, dann würde ich auch Hühnchengeschnetzeltes essen oder ich würde Spaghetti Bolognese im Restaurant bestellen. Ich habe aber, glaube ich, das letzte Mal Fleisch zubereitet vor 12 Jahren oder so, weil ich hatte so einen ganz komischen Moment, wo ich ein Fleisch aus der Packung geholt habe und da war eine ganz kleine Feder noch mit dran. Und ich weiß nicht wieso, aber das war der Moment, seitdem kann ich das nicht mehr. Und das klingt natürlich auch komisch zu sagen, ja, wenn ich das nicht zubereite, kann ich das, aber im Restaurant kann ich es essen. Ich habe es aber zumindest seitdem so eingedämmt, dass ich selber nicht mehr kaufe und nicht mehr zubereite. Genau.
Ja.
Und
ich glaube auch, dass es schon mal ein guter Weg ist, so, wenn das nämlich alle machen würden, ne? Sich fragen, muss jetzt wirklich jeden Tag Fleisch sein? Muss ich auch noch Wurst jetzt auf mein Brötchen legen? Oder geht vielleicht auch was anderes? Ja. Kann ich vielleicht reduzieren? Mache ich es zu Hause nicht mehr, gehe aber dann mal lecker essen und gönne es mir irgendwie als was Besonderes, das Fleisch. Und nicht als tägliches, das steht mir zu und ich will das auf jeden Fall haben. Dann wäre ja der Fleischkonsum schon so reduziert, dass es das Klima, dass es allem zugutekommen würde. Unser Problem ist ja, dass wir alle viel zu viel Fleisch essen.
Ja.
Wenn wir alle nur noch die Hälfte essen würden, und ich würde mal sagen, 80% reduziert in den letzten Jahren. Also ich glaube, wenn das alle machen würden, dann wäre das schon ein Riesenschritt. Und ich glaube auch, dass die Entwicklung dahin geht, weil einfach immer mehr Bewusstsein für diese Themen in die Welt kommt. Und ich glaube auch, dass die junge Generation, wie gesagt, die heute 20 sind, die heute 10 sind, die heute geboren werden, die kommen da schon in eine ganz andere Welt mit einem ganz anderen Bewusstsein rein. Und wenn die sich dann auch noch weiterentwickeln, sind die am Ende noch viel weiter, was das angeht.
Das stimmt.
Also ich glaube, manchmal brauchen Dinge vielleicht auch ein bisschen Zeit, um richtig zu werden oder richtig zu sein.
Und was ich aber auch wichtig finde, ist, dass oft, es wird dann so auf die Individuen, ich sag jetzt mal, abgewälzt, also ne, das ist so eine als Einzelentscheidung, also dass wenn jetzt nur so viele Leute wie möglich das so oder so machen, das lassen, da nicht hinfliegen, da nicht hinreisen, das nicht essen, es lenkt aber, finde ich, so ein bisschen oft von politischen Entscheidungen ab, dass eigentlich dieses Beliebte, die da oben, was oft gesagt wird, es gibt so viele Dinge, die anders geregelt sein müssten, die eigentlich nicht mehr möglich sein dürften, wo die Weichen gestellt werden müssen. Und das immer wieder so darauf abzuwälzen und das führt auch so dazu, dass man nach links und rechts guckt und den Leuten irgendwie aufs Brot guckt und sagt, ja, wenn du deine Wurst isst, leiden die ganzen Schweine und oder die Rinder oder geht's mit der Umwelt den Bach runter? Natürlich, jeder trägt seinen Beitrag dazu, aber ich finde, die Politik müsste als erstes die Weichen stellen. Das tut sie in ganz vielen Bereichen einfach nicht. Ich glaube,
nicht
viele
konsequent,
wollen sich,
ne?
Nicht ja, konsequent absolut. Und wollen sich nicht unbeliebt machen, auch was so Tierwohl angeht. Ne? Da gibt es so viele Sachen, so viele Richtlinien, die man eigentlich komplett mal überdenken und überarbeiten müsste. Viel härtere Strafen, wenn sich dann nicht dran gehalten wird.
Ja, weil du natürlich immer als Politiker auch die wirtschaftlichen Konsequenzen mitdenken musst, ne? Und die Existenzen, die da in der Landwirtschaft dran, also von abhängen einfach. Also ich glaube, dass die Politik da viel komplexere Zusammenhänge betrachten muss, als wir das jetzt als Konsumenten tun müssen. Und deswegen glaube ich, und da würde ich dir, also nicht widersprechen, aber da würde ich sagen, dass jeder Einzelne, dass es für jeden Einzelnen viel leichter ist, diese Entscheidung zu treffen. Und dass man dadurch schon viel erreichen kann, wenn jeder sagt, komm, ich reduziere einfach mal um die Hälfte. Einfach nur um die Hälfte.
Das
oder
stimmt.
Einen Tag halt die Woche kein Fleisch mehr, wenn ich es gewohnt bin, jeden Tag. Oder einfach keine Wurst mehr kaufen fürs Frühstück oder so. Ich glaube, dass damit, weil ich meine, wir sind echt viele, viele Millionen Menschen in Deutschland, dass dadurch schon viel getan wäre. Und wenn man jetzt wieder global guckt, ich meine, wir sind so viele Millionen Menschen auf der Welt, dass das, was wir jetzt hier mit unserem Bewusstsein in Deutschland tun, letztlich natürlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Ja, weil wir glauben ja immer, wenn wir uns jetzt korrekt verhalten, hat das Auswirkungen auf das globale Klima. Das ist natürlich nicht so. Ja, weil wir sind ein kleines Land im Vergleich zur Weltbevölkerung. Und da gibt es natürlich Länder, in denen es sowas wie Umweltbewusstsein einfach noch gar nicht gibt. Ja,
ja.
Weil sie auch ganz andere Sorgen haben und sich überlegen müssen, bin ich eigentlich mit meinem einem Kind in 3 Monaten überhaupt noch am Leben. Ja. Da hast du dann vielleicht wirklich andere Sorgen. Insofern ist es, glaube ich, ein schwieriges Thema. Und dann immer nur zu sagen, ach ja, die Regelungen müssten ja anders sein und alle anderen müssen sich ja gut und ne, die alle anderen Länder müssten ja jetzt erstmal ein Bewusstsein entwickeln. Ich glaube, das ist dann doch zu einfach. Da muss man dann schon so ein bisschen auch, finde ich, also die eigene Verantwortung wahrnehmen, dass ich als Konsument natürlich trotzdem auch eine Entscheidung treffen kann.
Das stimmt.
Und es besser ist, es tun dann 3, als es tun 3 nicht.
So. Ja, absolut.
Aber ich glaube, das wäre fast nochmal ein Thema für einen neuen Podcast. Und ich weiß nicht, ob du es gehört hast, Ariana, unsere fantastische Redaktion, die sich gefreut hat, dass wir zumindest über einen Begriff gesprochen haben. Nee, 2 waren es.
Nee, 2.
Also jeder ein.
Pranks,
genau.
Und Plant-Based.
Hat mir zumindest gerade aufs Ohr gesprochen, dass unsere Podcast-Zeit leider schon fast wieder vorbei ist.
Ja, und ich finde zwar, wir haben nicht nur über 2 Begriffe gesprochen, sondern bei mir auch noch nur über den ich eigentlich nicht reden wollte. Trotzdem haben wir viel darüber gesprochen, Judith. Also wir sind auch irgendwie 2 Wunderwerke der Natur, muss ich sagen.
Es ist auf jeden Fall keine gute Idee, uns ein Mikrofon zu geben und zu sagen, so jetzt unterhaltet euch mal, weil es eskaliert jedes Mal. Wollen wir über Prokrastinieren, Perfektionismus und über die Pilgerreise einfach in Staffel 2 dann sprechen?
Ja, sehr gerne. Ich bin sowieso gespannt, was nächste Woche passiert, denn wir werden über den Buchstaben Q sprechen, denn jeden Freitag orgeln wir hier das Alphabet durch und bei Q, ich glaube, ich bräuchte Ewigkeiten, um überhaupt auf Begriffe mit Q zu finden, deswegen zu kommen. Ich bin wahnsinnig gespannt, was unsere tolle Redaktion uns da zusammenstellen wird.
Mir fällt nur Quantenphysik ein und darüber möchte ich nicht sprechen.
Wir werden sehen, die Auflösung kommt nächste Woche, genau in einer Woche am Freitag, hier wieder in diesem Podcast in der ARD Audiothek.
Und schickt uns doch super gerne Feedback. Ihr findet die Adresse in den Shownotes, wie ihr den Podcast findet. Und ihr könnt euch auch einem Lager also zugesellen, dem Lager, die sagen, quatscht einfach, und dem Lager, die sagen, ich möchte einfach, dass ihr die Begriffe jetzt sehr diszipliniert auch dann durchorgelt. Denn das ist immerhin ja auch das Motto eures Podcasts, der jedes Mal in eine andere Richtung eskaliert. Ja. Quatschen!
Quatschen!
Du, wir haben einen guten Grund, nächstes Mal es wieder genauso zu machen wie dieses Mal. Quatschen!
Wir werden was finden. Ich freue mich sehr, Judith. Bis nächste Woche.
Bis dann. Mach's gut, Ariana.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Barbori und Rakas, ein Podcast von SWR3. Hosts Ariana Barbori und Judith Rakas.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter, folgt dem Podcast jetzt, dann landen die neuen Folgen sofort in eurem Feed.
Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns unter barbori-und-rakas@swr3.de oder wenn ihr Feedback oder ein Thema habt, das ihr hier gerne hören würdet.
Redaktion und Produktion mit Vergnügen, Lisa Golinski und Maxi Stumm und SWR3, Anna-Maria Hergt, Sandra Herbsthofer und Jo Bischofberger.
Und bevor ihr weiterskippt, gibt's jetzt noch einen Podcast-Tipp von uns.
Hi, this is Ray Garvin. Ich freue mich, euch zu sagen, ich habe einen eigenen Podcast. Ich bin total stolz drauf. Das heißt, the songs you picked for me, da sind drin irgendwie so live unplugged Music, die es nur bei meinem Podcast gibt, mit unglaublichen Gästen, auch persönliche Gespräche. Wo hört man das? In die ARD Audiothek. Reinklicken und dann anhören. Und es heißt The Songs You Picked For Me. So, ich freue mich auf euch. Wir hören uns in die ARD Audiothek.